Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Hey, so schön. Mich freut es echt mega, dass ich heute hier sein kann. Geht's euch? Seid ihr fit heute Morgen, Abend? Heute Abend. Also gut, hey. Ja, kurz zu mir. Ich heiße David Rominger, bin verheiratet mit Sarah. Die ist heute leider nicht da, weil die den Mike hostet. Der Mike ist bei uns in Singen heute. Und wir gründen auch gerade ein ICF Startup in Villingen-Schwenningen. Sind wir auch dabei. Da waren wir heute Morgen, hatten eine starke Celebration. Und Gott tut Geniales dort. Das ist so schön, hey. Das Zeugnis von heute Morgen. Ich habe heute Morgen eine Predigt gehalten, wo, wie soll ich sagen, eher recht kurzfristig entstand, dass Gott mir es aufs Herz gelegt hat, dass ich das predigen soll. Eigentlich erst, als ich auf der Bühne stand. Und dann kam nach der Predigt kam einer her und er hat am ganzen Körper gezittert. Und er konnte fast nicht reden mehr. Der hat ganz gezittert und hat gesagt, hey, ich muss dir einfach sagen, hey, das, boah, ich bin voll neben mir. Ich habe heute Nacht deine Predigt geträumt. Und er hat gesagt, er wusste alles, was ich als nächstes sagen werde. Und er ist aufgewacht mit dem Satz, nur der hohe Priester konnte einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen und wenn er die Bundeslade berührt hat, ist er tot umgekippt. Mit dem Satz ist er aufgewacht und hat gedacht, was soll er mit diesem Satz anfangen? Keine Ahnung. Und dann hat er einfach gesagt, er ist seit einigen Monaten, wollte ja nichts mehr mit Gott zu tun haben und es ist auch heute Morgen gekommen und war absolut überwältigt und Gott hat ihn berührt, Gott hat ihn sowas von berührt sogar, der war völlig neben sich, wo wir einfach sehen, hey, Gott tut große Dinge, Gott tut sehr, sehr starke Dinge und an diesen Gott glauben wir und für diesen Gott gehen wir, oder? Yes. Ich habe nur eine halbe Stunde Zeit zum Predigen hier, deshalb komme ich direkt eigentlich schon zur Predigt. Normal rede ich gern, heute Morgen habe ich 52 Minuten gepredigt, das war echt ein bisschen lang, gell? Aber hey, habt ihr Zeit? Gut. Das Thema heute, da habe ich mich riesig drauf gefreut. Ich habe gedacht, ich habe am Dienstag, also Montag auf Dienstag Nacht eine Nachricht bekommen. Ja, David, dein Thema steht jetzt fest. Gottes Toleranzgrenze in Klammer, Untertitel, gibt es auch Heilsverlust? Kann ein Christ auch sein Heil verlieren? Nicht so chillig. Ja, das habe ich vorhin so die Liste hinten gesehen, wo es so Themen gab wie Heiliger Geist, wie Anbetung und sowas. Und ich dachte, ja, die hätte ich echt leicht einfach mal predigen können. Aber dieses Thema, das ist nicht so einfach, oder? Das Thema, kann ein Christ seine Errettung wieder verlieren? Gibt es Heilsverlust? Ist eine ziemlich krasse Frage, oder nicht? Und ich muss einfach sagen, ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit von dieser Predigt. Man kann das Thema natürlich nicht in einer halben Stunde abdecken. Aber ich kann es anreißen, ich kann wichtige Gedanken mitgeben. Aber was vor allem mein Anliegen ist, ist, dass du heute rausgehst und nicht sagst, alles, was der gesagt hat, nehme ich jetzt und prüf's nicht mehr, sondern schau selber in die Bibel und prüf selber. Okay, also dass wir befähigt werden, die Bibel zu lesen. Und deshalb habe ich heute eigentlich sehr, sehr, sehr viele Bibelstellen. Ich möchte ermutigen, schreibt mit. Ja, ich bin euch nicht böse, wenn ihr euer Handy draußen habt, aber schreibt wirklich mit, weil es sind wirklich wichtige Stellen, die dich und dein Leben mit Gott weiterbringen werden, okay? Und jetzt bete ich noch. Vater, ich danke dir, dass du so unendlich gut bist. Ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deine Größe und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du jeden, der heute hier ist, einen Plan mit ihm hast und dass dein größter Herzschlag ist, diese Person mit dir an der Hand zu haben. Dass dein größtes Anliegen ist, dass wir Hand in Hand mit dir gehen. Und Vater, ich bete einfach, dass wir heute Abend wirklich den Anreiz bekommen, mit dir Hand in Hand zu laufen. Einfach in deiner Liebe, in deiner Gegenwart zu leben. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du den Raum erfüllst. Dass du wirklich alle Ketten brichst, wo uns jetzt gerade gebunden halten. Dass alle Gesetzlichkeit ausgelöscht wird. Und dass wir einfach frei sind, um in deine Liebe zu treten. Amen. Amen. Okay, das Thema Errettung, wir werden errettet durch Jesus, verstehen wir häufig so ein bisschen wie der Beamtenstatus, oder? Wenn jemand Beamter ist, der ist auf Lebenszeit Beamter. Ich hatte mal einen Lehrer bei mir, das war im Abi-Jahr, und der hat gesagt, es war die erste Stunde, kam er rein, hat gesagt, hey Leute, ich gehe nach diesem Jahr in Rente. Ich will keine Anstrengung mehr. Ich will einfach chillen. Ich gebe euch einfache Klassenarbeiten. Fürs Abi müsst ihr halt einfach viel lernen. Ja, dann hatte ich wirklich eine Einreichungsnote von 13 Punkten, weil er dieselben Aufgaben genommen hat wie aus dem Schulbuch. Eigentlich dumm, dass ich nicht mehr als eine 1- hatte. Gell? Also weil wenn man die Schulaufgaben aus dem Schulbuch hat, sogar mit denselben Zahlen, das ist natürlich schon interessant. So die Beispielaufgaben am Anfang von jedem Kapitel, ja, wo man dann die Lösung schon drinsteht. Und das war so eine von den Fällen, wo ich gedacht habe, schade, dass es den Beamtenstatus gibt, dass man den nicht verlieren kann. Weil eigentlich sollte es auch im Beamtenstatus ein bisschen Wettbewerb geben, dass man auch noch leistungsfähig bleibt, oder? Und wir sehen, oder so bin ich aufgewachsen, die Rettung, sozusagen das Heil bei Jesus, dass wir sozusagen in so Übergabegebet beten, dann bin ich auf Lebenszeit in Ewigkeit gerettet. Das ist so, was wir häufig glauben. Und ich möchte es vorwegnehmen, was die Bibel gibt, ist nicht einfach so her. Zu welchem Schluss ich heute komme, zum Titel Gottes Toleranzgrenze, gibt es auch Heilsverlust? Ich sage, ja, es gibt Heilsverlust. Und ich sage auch, das ist nicht mal zu unterbewerten. Das ist nicht nur in ganz komischen Fällen, sondern das ist recht real. Puh, jetzt ist die Bombe geplatzt. Ich habe gedacht, ich muss am Anfang das erklären, dass ihr nicht die ganze Zeit wartet, was sagt er jetzt, ja oder nein? Ich sage es am Anfang, ja, es gibt's. Und jetzt möchte ich mit uns in die Bibel schauen, warum es das gibt. Okay? Seid ihr dabei? Talk to me. Okay, wir haben 80 Stellen im Neuen Testament, 80 Bibelstellen im Neuen Testament, die davon sprechen, dass ein wiedergeborener Christ seine Rettung verlieren kann. 80 Bibelstellen. Da geht es dann durch, oder nicht? Wir begründen auf 2 oder 3 Bibelstellen eine komplette Theologie. Aber über 80 Bibelstellen lesen wir häufig einfach nur hinweg. Über 80 Bibelstellen, die lesen wir, vielleicht kennst du das auch, man liest die Bibel und schlägt es zu und denkt, ich habe es nicht so ganz verstanden. Und dann liest man irgendwann mal wieder und denkt, keine Ahnung, wird schon irgendwie ein Pastor irgendwo erklären können und es irgendwo herreden können. Hey, aber diese Bibelstellen, die sind so kraftvoll. Jeder Autor im Neuen Testament hat Stellen, wo davon spricht, dass man das Heil verlieren kann. Jeder Autor. Das heißt, nicht nur in dem einen Brief steht es vielmal drin, sondern jeder Einzelne, der ein Buch im Neuen Testament geschrieben hat, schreibt vom Heilsverlust, dass wir unsere Ewigkeit verlieren können, dass wir unsere Ewigkeit bei Gott verlieren können. Krass eigentlich, oder? Oh my goodness, meine Freunde, aber mein Anliegen ist heute nicht, eine Angstmacherei zu machen und zu sagen, oh ja, jetzt sind wir alle fertig, sondern es ein Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig das eigentlich ist, okay? Ich bin auch nicht hier, um irgendwie jetzt zu verurteilen, zu sagen, du böser Sünder, weil es heißt auch, richtet ihr nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Deshalb möchte ich niemanden richten, ich möchte nicht sagen, oh, der und der, der diese Sünde macht, verliert sein Heil. Das würde ich mir nicht anmaßen jetzt, ja. Und das ist vielleicht für die Gesetzlichen unter uns ein bisschen schwierig. Wenn man dann sagt, ah, ich würde aber gerne eigentlich den an dem und dem bewerten. Okay, also, wir erkennen doch diese Verse, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Römer 8, Vers 38 als Beispiel. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Das sind diese Verse, auf der unsere Theologie aufgebaut wird, ewig gerettet. Es gibt keine Option rauszukommen. Das Ding ist, weißt du, was da nicht drin steht? Da wird eine Riesenliste, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Außer du selbst. Du selbst kannst dich von Gottes Liebe trennen. Ich komme danach noch ein bisschen dazu. Hebräer 13, Vers 5. Schreib wirklich diese Bibelverse mit, prüft sie selber. Das ist mir wirklich wichtig, dass wir die prüfen. Hebräer 13, Vers 5. Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Ja, sehr gute Vers. Gott wird uns nie verlassen, nie im Stich lassen. Die Frage ist, lassen wir ihn im Stich? Die Frage ist, lassen wir Gott im Stich? Wir können ihn im Stich lassen. Und das Krasse ist, in der Bibel gibt es diese Balance, da gibt es diese Verse als Beispiel oder diesen Vers im Römer oder Reformationsjahr, Römerbrief, Martin Luther, Gnade, aus Gnade gerettet, aus Glaube gerettet, nur durch Gnade, nicht durch Werke und so weiter, ja. Das Ding ist, im Römerbrief gibt es auch einige Stellen, die genau davon reden, dass auch das Heil wieder verloren werden kann. Das sind die Stellen, wo man manchmal liest und denkt, was? Das geht doch nicht zusammen. Das geht doch nicht zusammen in meinem Kopf. Und genau in der Bibel ist immer diese Balance. Wenn eine Stelle ist, die für das eine spricht, gibt es danach wieder eine Stelle, danach oder davor eine Stelle, die sagt, hey, aber ja, nichts kann ich von Gottes Liebe trennen. Aber doch, du kannst sie schon trennen. Es ist einfach immer so eine Balance. In Hebräer 6, da gibt es einen krassen Vers, den ihr einfach selber mal lesen könnt. Den möchte ich jetzt aber nicht nennen. Lest mal Hebräer 6. Manchmal ist die Bibel sehr schön selbstredend. Und dort schreibt der Autor vom Hebräerbrief, man weiß nicht, wer das war, aber der Autor vom Hebräerbrief, er sagt, hey, es gibt so, beschäftigt euch nicht mit der Babynahrung noch. Es kann doch nicht sein, dass ihr immer noch bei den Basics seid. Und dann zählt er die vier Basics auf. Er sagt, Hebräer 6, Vers 2, ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufe, die Handauflegung, also der Geistempfang, die Auferstehung von den Toten und das ewige Gericht. Das nennt der Autor als die Basics und wir fragen uns bei diesen vier Themen, keine Ahnung. Lass uns mal mit solchen Themen auseinandersetzen. Wenn das Basics sind, wenn das die Babynahrung ist, um die es nicht mal wert wäre, noch darüber zu reden, dann ist es ziemlich spannend, was das eigentlich für eine wichtige Bedeutung hat. Und das ewige Gericht, das wird so vernachlässigt in unserer heutigen Zeit. Wahrscheinlich hast du noch nie eine Predigt über das gehört, was ich jetzt gerade predige. Wir alle werden mal vor Gericht kommen. Jeder Christ und jeder, der kein Christ ist. Jeder, der wiedergeboren ist und auch jeder, der nicht wiedergeboren ist, muss einmal vor Jesus stehen und muss sich rechtfertigen für das, was er in seinem Leben getan hat. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle, das schreibt er an Christen. Wir müssen es immer wissen, wenn in der Bibel Briefe sind, die sind nicht an Nicht-Christen gerichtet, die sind an Christen gerichtet. So dürfen wir uns gerne angesprochen fühlen manchmal und nicht denken, ja, die anderen. Denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Okay. Weil das sind zum Beispiel so Stellen, wo man dann vielleicht sagt, ja, wenn es um diese Stellen geht, wo man sein Heil wieder verlieren kann, dann geht es da bestimmt um Leute, die gar nicht wirklich gerettet waren, die gar nicht wiedergeboren waren, die nur so äußerlich ausgesehen haben. Aber nee, er spricht da von wiedergeborenen Christen. Wir schauen noch andere Verse an. Ich mache einfach jetzt eine kleine Bibelstunde. Ist es okay? Super? Ist das herrlich? Okay. Dann hier. Ich bin nicht so der Prediger so mit der Mega-Gliederung. Meine Frau sagt immer, David, du musst irgendwie Punkte reinnehmen. Da habe ich hier mal einen Punkt reingemacht. Ersten Punkt, wiedergeborene Christen können ihr Heil verlieren. Genau. Dann schauen wir mal deine Stelle an im 2. Petrus 2, Vers 20. Viele sind durch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, dem Verderben der Welt entkommen. Yes. Das sind wir, wenn wir mit Jesus leben. Wir sind durch Jesus vom Verderben dieser Welt entkommen. Das ist unglaublich gut. Das ist so gut. Das ist die Gnade, das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Dass wir befreit sind und wirklich rein dann vor Gott kommen können. Dass er uns liebt, dass er uns annimmt, dass er für uns die Ewigkeit bereit hat, dass wir in den Himmel kommen, dass der Himmel in uns kommt. Unglaublich gute Botschaft. Yes, ey. Wir sind von dem Verderben der Welt entkommen. Doch wenn sie von den Verlockungen dieser Welt wieder angezogen und überwältigt werden, sind sie schlimmer dran als zuvor. Es wäre besser, sie hätten den richtigen Weg nie kennengelernt, als ihn zu erkennen und sich dann wieder von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben wurde, abzuwenden. An ihnen erfüllt sich die Wahrheit der Sprichwörter, ein Hund kehrt zu dem wieder zurück, was er erbrochen hat, und ein gewaschenes Schwein wälzt sich wieder im Schlamm. Hey, da heißt es, es wäre besser, als wären wir nie gerettet worden, wenn wir wieder zurück. Es heißt, es gibt die Möglichkeit, sich wieder abzuwenden. Es gibt die Möglichkeit, wo du dich entscheidest, dein Heil wieder abzugeben. Krass eigentlich, oder? Wir haben noch mehr Verse, wo wir reingehen. Titus 1, Vers 16. Sie beteuern, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und ungehorsam und zu allem guten Werk untüchtig. Ich möchte einfach die Bibelverse mal vorlesen, dass die mal auf uns wirken, dass wir mal verstehen, weil ganz viele von uns lesen die Bibel nicht richtig. Wir lesen ganz häufig nur die paar Verse, die wir gerne sehen. Sehen nur das durch unsere Brille. Und solche Verse nehmen wir aus. Das ist schon eine Riesenzahl. Und ich hab brutal viele Verse rausgestrichen, weil Sarah, meine Frau, gesagt hat, David, du kannst nicht so viele Bibelverse bringen. Und ich sage, ich muss es. Weil das Wort Gottes ist kraftvoller, als wenn ich predige. Hebräer 10, Vers 24 bis 27. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun. Deshalb, schön, dass ihr da seid. Ihr gehört zu den schlauesten Menschen von Reutlingen. Das ist so wichtig. Kirche ist nicht nur ein Happy-Clappy-Club, sondern Kirche ist der Ort, wo wir uns gegenseitig anspornen, wo wir gemeinsam dranbleiben, wo die große Trainingseinheit ist für die Woche. Ja, ich gehe gerne ins Fitnessstudio, wie man meinen Beinen sieht. Nee. Nein, ich bin so geboren, ich weiß auch nicht, was mit meinen Beinen los ist. Auf jeden Fall, ich muss regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, dass ich fit bleiben kann. Dass ich, wenn ich dann mal was Schweres hochhebe, dass ich es hochheben kann. Das ist ja mega oft im Alltag, dass man was mega Schweres hochheben kann. Na egal. Also, wir brauchen diese Trainingseinheit. Die Kirche ist so wichtig. Lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander. Besonders jetzt, da der Tag seine Wiederkehr näher rückt. Denn wenn wir bewusst weiter sündigen, nachdem wir mit Gottes Hilfe die Wahrheit erkannt haben, gibt es kein anderes Opfer mehr für diese Sünden. Dann bleibt nur noch das furchtbare Warten auf das göttliche Gericht und das wütende Feuer, das seine Feinde verzehren wird. Dort dieses, wenn wir bewusst weiter sündigen, ist ein Lebensstil in Sünde gemeint. Das ist nicht in erster Linie gemeint, ich habe aus Versehen gelogen. Oh nein, jetzt habe ich gelogen und jetzt ist es mein Heil weg. Nee, wir haben eine Heilsgewissheit. Aber wir wissen auch, dass wahrer Glaube wahre Taten bringt. Und dass wenn der Glaube echt ist, wenn wir die Gnade wirklich empfangen haben von Jesus, dann befähigt es uns zu einem anderen Leben. Aber ich komme da gleich dazu. Einfach diesen Vers noch wirken lassen. Ich bringe ein paar Verse und dann gehen wir noch richtig rein, weil ich habe noch 11 Minuten Zeit. Judas 12. Judas hat nur ein Kapitel, deshalb kann da direkt die Verszahl kommen. Judas 12. Das ist nicht vom Judas, der Jesus verraten hat, sondern von einem anderen. Wenn solche Leute sich euch anschließen, während ihr beim gemeinsamen Mahl die Liebe des Herrn feiert, sind sie ein Schandfleck für euch, denn schamlos sind sie nur auf ihr eigenes Wohl bedacht. Da haben wir einen Schlüssel zum Beispiel, was es bedeutet, wenn wir unser Heil verlieren. Das sind Menschen, die nur auf ihr eigenes Wohl schauen. Das sind Menschen, wenn wir um uns einfach nur selbstzentriert sind. Wenn es nur um mich und mich und mich und mich und mich und mich und mich geht. Warum ist es so? Weil Gott sagt eigentlich, lauf mit mir. Aber wenn wir sagen, vor lauter ich, drehen wir, es wird uns schwindelig und wir halten nicht mehr an Gott fest. Das ist der Moment, wenn wir Gott verlassen. Denn schamlos sind sie und nur auf ihr eigenes Wohl bedacht. Sie sind wie Wolken, die über dürres Land ziehen, ohne Regen zu spenden. Fruchtlos, nur um sich selbst, blüstern sich auf. Das sind auch gern so die Frommen, die Pharisäer, oder? Pharisäer. die Religiösen unter uns, die dann mit der Gesetzlichkeit nur immer wieder dunkel herziehen, aber Frucht aus ihrem Leben kommt nicht, außer Verurteilung. Sie sind wie Bäume, die zur Erntezeit keine Früchte tragen. Sie sind nicht nur tot, sondern in doppelter Hinsicht tot. Denn sie würden mitsamt ihren Wurzeln ausgerissen. Mit doppelter Hinsicht tot. Hast du dir schon mal überlegt, was das bedeutet? Da gehen wir nochmal zurück zu dem Vers in über die Hebräer 6, Vers 2, wo es heißt, der Basic ist die Taufe. Die Taufe, Römer 6, bedeutet, ich sterbe mit Jesus und stehe auf mit Jesus. Taufe bedeutet, dein alter Mensch stirbt. Das heißt, dein alter Mensch, dein sündiger Mensch stirbt, steht auf und diese Menschen sind die, wo der neue Mensch nochmal stirbt. Das ist eine Option, das gibt's. Und ich weiß nicht, ich hätte noch so viele Verse. Ich habe jetzt ein paar Stellen, die ihr euch aufschreiben könnt. Jakobus 5, Vers 19 bis 20. Jakobus 5, Vers 19 bis 20 zum Beispiel. Lukas 12, Vers 42 und folgende. Und Römer 11, Vers 19 und folgende. Und noch viele mehr. Ich habe nur einfach gedacht, ich muss es nicht alles nennen. So viele Verse mehr. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Mann, weil wenn es so oft da drin steht, dann hat es eine Bedeutung. Da müssen wir uns die Alarmglocken klingeln. Dass wir merken, hey, irgendwie, mein Leben ist nicht nur ein Spiel. Mein Leben ist nicht nur ein Happy-Clappy-Christsein, Übergabegebet auf dem Zeltlager und mein Leben zeigt keinen Unterschied. Nein, sondern mein Leben als Christ bedeutet, ich bin ein anderer Mensch. Meine Frucht ist eine andere. Meine DNA ist eine andere. Das ist das Abendmahl. Ich nehme Jesus auf in mich. Sein Blut, sein Leib nehme ich auf. Seine DNA verändert meine DNA. Ich bin dieser neue Mensch. Da geh mit diesem Mindset ins Abendmahl rein. Dass wir neue Menschen sind. 2. Korinther 5, Vers 17. Denn wer mit Christus lebt, ist ein neuer Mensch. Sein altes Leben ist vergangen. Ein neues Leben hat begonnen. In anderen Übersetzungen heißt es eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Schöpfung durch Jesus. Was bedeutet neue Schöpfung? Das ist eigentlich witzig, ich habe eigentlich ähnliche letztes Mal gepredigt, als ich hier war. Als es darum ging, ist alles erlaubt. Ja, ich weiß nicht, ob ich so der Prediger bin, der sagt, nee, ist es nicht. Hey, ah. Wir lesen von der Rettung. Wir reden immer von der Rettung. Ich wurde gerettet von Jesus. Von was gerettet? Von was wurden wir gerettet? Von nichts? Vom Lauf der Welt, von der Dunkelheit, von den Dingen, dass mein Leben fruchtlos ist. Von der toten Wurzel wurden wir gerettet. Von der toten DNA wurden wir gerettet. Zu wohin? Gerettet, dass jetzt Licht ist, dass jetzt Frucht kommt. Im ersten Johannesbrief lesen wir das so viel. Wer jetzt weiter in der Finsternis lebt, der ist nicht in ihm. Viele von uns wollen gerettet sein, aber nicht errettet sein. Sozusagen gerettet sein bedeutet, das passiert an mir. Ich wurde gerettet, aber ich wurde errettet. Bedeutet, hey, und das ist jetzt ein neuer Lebensstil. Das ist ein hey und ich, das ist ein neuer Zustand. Ich bin errettet, dass wir da drin laufen. Dann gibt es die Leute, die sagen, hey, man kann doch nicht aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. In der Bibel ist doch vom Buch des Lebens geschrieben. Kennen wir die Stelle? Mal Hände hoch, dass wir ein bisschen Bewegung hier reinbringen. Wer hat schon mal von einem Buch des Lebens gehört in der Bibel? Wirklich mal alle die Hände hoch, die schon mal vom Buch des Lebens gehört haben. Okay, Buch des Lebens. Wir wurden schon mal ins Buch des Lebens geschrieben. Und dann sagen wir, man kann doch nicht rausgestrichen werden. Oder? Wir können doch nicht aus dem Buch des Lebens gestrichen werden, Jesus. Es gibt 4 Stellen in der Bibel über das Buch des Lebens. Und in 3 davon geht es darum, dass man rausgestrichen werden kann. Leute, lasst uns die Bibel lesen, was wirklich drinsteht und kein Verwässerungsevangelium bringen. Oh my goodness. Hey, die Frage, was ist Gottes Toleranzgrenze? Die hat mich im ersten Moment aggressiv gemacht. Weil ich gedacht habe, ich bin doch auch nicht in die Ehe mit meiner Frau gegangen und habe davor mit ihr abgecheckt, Gott, Frau, wie viel kann ich machen, dass du noch mit mir verheiratet bleibst? Wie viel kann ich flirten? Wie viel kann ich fremdgehen? Wie viel kann ich, ja? Dass du noch mit mir treu bleibst. Dass wir noch zusammen, wenn ich so in die Ehe gehe, dann ist die Ehe zum Scheitern verurteilt. Ja? Sind wir da dabei? Talk to me. Wenn wir so in eine Beziehung gehen, was kann ich machen, dass es noch okay ist? Wie kann ich dich verletzen, dass es noch okay ist? Wie kann ich den Bund, den wir schließen, brechen, dass es noch okay ist? So ein kaputtes Mindset, meine Freunde. Und die haben wir in unserer westlichen Christenheit. All mass. Die Frage, hat Gott eine Toleranzgrenze? Schon alleine, wenn du die Frage stellst, müsstest du vor die Knie gehen auf dem Kreuz und sagen, Gott, es tut mir leid für diese Frage. Vielleicht denkt der Mann, es ist ein harter Prediger. So. Aber wisst ihr was, letzten November war ich im Urlaub und dann hat Gott zu mir gesprochen, sehr, sehr klar. Und er hat gesagt, David, du musst ganz klar predigen und zu den Leuten sagen, was mein Herz ist. Und nicht das, was die Menschen hören wollen. Und im ersten Moment habe ich gedacht, ja cool, Gott, mache ich. Ja. Und dann seither legt er mir immer den Finger rein, wo er sagt, David, aber da ist wichtig. Und dann hat Gott mir gesagt, hey, über deine neue Zeit soll furchtlos stehen. Furchtlos und egal, was Leute dann denken, da rein zu sprechen. Und weil wir lesen in der Bibel auch, dass wir Christen einen Lohn bekommen. Wir lesen auch, dass es Lohn im Himmel gibt. Himmel ist nicht alles gleich. Im Himmel ist es nicht, dass alle gleich sind. Der Himmel ist ziemlich kapitalistisch. Passt zum Schwäbische, gell? Ich bin eigentlich, mein Blut ist von der Alb, aus Albstadt, Ebinger. Ist jemand aus Ebinger? Nee. Okay. Also, wir lesen, dass es Lohn im Himmel geben wird. Dass es Lohn im Himmel geben wird. Und es heißt auch, dass Leiter doppelte Rechenschaft ablegen müssen dafür. Und da habe ich gesagt, und Gott, da muss ich mit einem reinen Gewissen vor dich kommen. Ich möchte nicht predigen und nur was predigen, was die Leute hören wollen, sondern predigen, was du hören willst. Was dein Herz ist für die Menschen. Okay, und deshalb bin ich vielleicht manchmal ein bisschen klar. Aber das brauchen wir einfach. Okay. Ich glaube, wir brauchen entweder eine echte Beziehung mit Jesus oder einfach keine. Entweder eine echte Beziehung oder keine. Es gibt nicht hell oder dunkel, es gibt nur Licht an oder Licht aus. Zweiter Punkt. Da kommen, weil ich jetzt noch 2 Minuten habe. Wie können wir im Heil bleiben? Sorry, ich muss ein bisschen überziehen. Wie können wir im Heil bleiben? Ist doch jetzt die große Frage. Wie können wir das, weil, hey, das ist doch so eine gute Botschaft. Das ist das, was ich immer Leuten gesagt habe, so, wenn ich mit ihnen geredet habe oder mit Moslems über das Christentum rede, wo ich sage, ich habe eine Gewissheit. Ich muss nicht bei jeder Tat Angst haben, dass ich jetzt in die Hölle komme, dass mich Gott nicht annimmt, sondern ich habe eine Gewissheit. Und ja, die haben wir auch. Die haben wir auf jeden Fall. Wir haben eine die sogenannte Heilsgewissheit. Aber die ist eben nicht so einfach mathematisch berechenbar, wie wir es gern hätten. Wir hätten gern so das Ergebnis in der Bibel, mach das und das und das, dann hast du die Gewissheit. Nee, das ist einfach, weil Gott über Beziehung funktioniert. Und da sind wir hier. Okay, Johannes 15, Vers 5 bis 7. Johannes 15, 5 bis 7. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben, also hier auch, wer nicht in mir bleibt, das heißt, man war schon in ihm und wer dann nicht mehr in ihm bleibt, wird weggeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Und hier ist das ist mir wirklich wie so eine Offenbarung gestern Abend gekommen. Dass es darum geht, wir denken häufig, das ewige Leben ist in mir. Dabei ist es ewige Leben in Jesus. Und nur wenn ich in Jesus bin, ist es auch in mir. Verstehen wir das? Ich möchte es so erklären, ich habe hier ein Glas zum Trinken. Stell mir vor, das Glas ist Jesus. Und das Wasser da drin ist das ewige Leben. Und der Kuli, der bist du, der bin ich. Hier, der hat kein ewiges Leben. Der hat nur ewiges Leben, wenn er in Jesus ist, weil in Jesus ist das ewige Leben. Ist verstanden? Wenn wir aus ihm sind, was ist dann? Genau. Recht einfach. Wenn wir in ihm bleiben, dort haben wir das ewige Leben. Wenn wir in ihm bleiben, dort ist Gottes Toleranzgrenze. Weil wenn wir in ihm sind, dann entsteht Frucht. Dann kommt was raus. Dann haben wir die gesunde Wurzel. Dann sind wir in ihm. Aber dieses in ihm, das möchte ich gleich noch ganz kurz ein bisschen ausführen. Noch ein anderes Beispiel. Kann ich mal einen Freiwilligen haben mit einem dünnen Arm? Ja, du hast Bizeps. Nee, ist gut. Okay, guck mal, nimm mal das Schild. Okay, sozusagen das Schild hier steht jetzt für Jesus. Das Schwert sind die Angriffe oder das Gericht. Und du bist Mensch. Okay? Das Schild ist sozusagen die Gnade. Die Gnade ist das Schild. Und solange sie sozusagen im Schutzschild bleibt, in Jesus bleibt, in der Gnade bleibt, so lange wird es nicht treffen. Das Ding ist aber, wenn du es weglegst, wenn du sagst, ich entferne mich davon, dann sieht es ein bisschen anders aus. Danke dir. Wenn wir aus der Gnade laufen, laufe ich aus dem Schutz. Ja, Gottes Gnade ist ewig, unendlich, krass, stark. Wow, danke Jesus. Aber wenn wir es ablehnen wollen, wenn wir bewusst rausgehen, wenn wir bewusst weiter im Zustand der Sünde leben, dann sieht es ein bisschen anders aus. Vielleicht auch noch so dieses Schwert, kann man auch so sehen, es ist das Schwert, das da drauf eindonnert, sind wie die Nägel, die Jesus ans Kreuz gedonnert haben. Weil das Gericht, das hat er für uns getragen. Lass uns da doch auch dahinter stehen bleiben. Lass uns das auch annehmen, lass uns das behalten, lass uns das beibehalten. Noch ein anderer Vers. Matthäus 7, Vers 19 bis 22. Ich bin bald soweit. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. An einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte. Ebenso wenig wie ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Also das Resultat ist, wir müssen Früchte bringen. Das ist das natürliche Resultat, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr, in anderen Übersetzungen, Herr, Herr, weil doppeltes Wort bedeutet immer starke Betonung. Wenn wir Herr schreien, auch wenn sie Herr, Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Das heißt, es geht nicht darum, was wir sagen, was ich gebetet habe, sondern was ich sage und auch tue. Das ist die Balance, das ist die wichtige Balance für unser Reformationsjahr. Martin Luther hat es damals so gut gemeint, dass wir frei sind durch den Glauben, aus einer ernsthaften Beziehung zu Jesus und immer noch so hingegeben laufen. Er hat nie von der billigen Gnade geredet. Ja, ich bete mein Gebet und dann ist gut. Hey, ich habe schon so oft Und ich reg's über mich selber auf. Ich habe so Evangelisationseinsätze, so Straßenevangelisation ab und zu mal gemacht. Und da habe ich anfangs den Leuten dann immer gesagt, ja, du musst einfach nur das Gebet beten. Bete das mit und hey, du musst nichts an deinem Leben ändern. Du kannst danach einfach weitermachen, aber hey, Hauptsache du kommst in den Himmel. Das habe ich so Leuten gesagt. Und ich habe so Buße getan dafür, weil ich mich da riesig verschuldet habe an diesen Leuten. Und an Gott. Weil es einfach nicht stimmt. Weil es einfach nicht stimmt. Es geht nicht um dieses, sag ich mal, billige Übergabegebet. Es ist ein Anfang, es ist ein Startschuss, aber darin laufen müssen wir selber. Darin laufen die Nachfolge an Jesus. Jesus, verschiedene Verse, Matthäus 16 und auch in Lukas 9, Vers 23, wo er schreibt und folgt mir, verleugne dich selbst. Wenn mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Nimm sein Kreuz auf mich und folge mir nach. Lukas 13, 14, 26 folgende, da steht, wir müssen die Kosten berechnen, bevor wir Jesus nachfolgen. Lass uns die Kosten berechnen, bevor wir Jesus nachfolgen. Weil das heißt, wir legen was nieder. Was legen wir nieder? Wir legen endlich diese Dunkelheit nieder. Darum in Römer 6 und auch Römer 8, wo es dann heißt, wie können wir denn sonst weiter in der Sünde laufen? Wenn wir wirklich die Dunkelheit abgelegt haben und Licht reinkam, wie können wir weiter in der Sünde laufen? Nein, wir können das gar nicht. Wir können das gar nicht. Es ist ein DNA-Change, es ist eine Veränderung. Wenn ich gerettet bin durch Jesus, hat sich mein Innerstes verändert. Was passiert dort? Ja, ich tue immer noch mal Fehler. Ich sage immer noch was Falsches. Ich habe immer noch manchmal schlechte Gedanken. Ja, aber was passiert dort? Plötzlich ist ein Gewissens-Change. Und ich merke plötzlich, oh, es redet gerade der Heilige Geist, das ist nicht gut. Ich habe mich versündigt. Und dann bedeutet es immer wieder sozusagen auf die Gnade zurückzukommen, zu sagen, danke Jesus. Danke Jesus, immer in Jesus zu sein. Wenn ich merke, oh Mann, in Jesus zu sein. Dass ich sage, oh Herr, und es tut mir leid. Ich muss nicht ständig nur als Depressiver auf den Knien hängen. Ich habe eine Beziehungseinstellung mit Jesus. Dass ich sage, hey, und Jesus, ich lege es einfach immer noch mal nieder. Und ich lege meinen alten Menschen immer wieder ab. Ja? Und ein Punkt, hey. Nur in Gottes Gegenwart bleibt unser alter Mensch tot. In der Bibel ist es häufig der Begriff Fleisch. Das Fleisch. Die menschliche Natur. Und die menschliche Natur ist außerhalb von Gottes Gegenwart, kommt die immer wieder in unsere Menschen herein, weil es der natürliche Prozess von uns Menschen. Nur wenn wir in die Beziehung, in die Intimität mit Gott gehen, dann stirbt unser Fleisch, dann stirbt unser alter Mensch ab. Dann ist unser altes Leben vorbei. Dort kommt es nicht mehr zurück. Dort hat der Teufel keine Macht mehr, uns zu packen. Ja? Und auch wichtig, dass wir nicht alles auf den Teufel schieben. Wir haben Verantwortung im Leben. Oh, ich kann gar nichts dagegen, dass ich mit meiner Freundin rumpopp. Natürlich kannst du was dafür. Das ist nicht einfach, und plötzlich steckt's. Ja? Das ist nicht so. Wir können entscheiden, was wir tun. Wir können entscheiden, wir können Regeln für uns selber aufstellen, um uns zu schützen. Gott hat uns einen Verstand gegeben, wir sind keine Roboter. Wir können selber entscheiden, wir können entscheiden, lege ich meine Jacke ab oder lasse ich meine Jacke an. Jeder von uns kann entscheiden, lege ich meinen alten Mensch ab oder ziehe ich meinen neuen Mensch an. Oh my goodness, hey. Und wir verkaufen so häufig das Evangelium so billig. Alles plötzlich, alles ist einfach nur mitbeten, weil wir so geil drauf sind, Seelen zu haben, weil wir so geil drauf sind, irgendwelche Zahlen zu sehen, dass irgendwelche Leute jetzt, oh, das, ja, da haben zwei Leute dann die Hand gehoben. Ja, so wo ich denke, das heißt noch nichts. Was es heißt, ist zu sehen, dass da was passiert im Leben, dass die Person ihr altes Leben niederlegt und dieses neue Leben angeht. Yes, ey. Hey, das Jesus war so überklar, meine Freunde. Oh Mann, hey, lass uns da wirklich auch zurückkommen zu dem, was Jesus eigentlich gebracht hat. Jetzt im neuen Mensch, ja, wir haben immer wieder Kämpfe. Wir haben immer wieder diese Fehler und Sünden. Aber mein Bewusstsein und meine Buße ist anders. Und wo wir es erkennen können, in Römer 9 oder 8 könnte es sein, soll ich kurz aufschlagen, dass wir es wirklich auch haben, wo es heißt, dass wir nur sozusagen, genau, Römer 8, Vers 9. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Das ist der Heilige Geist. Ist auch in einem anderen Vers, was heißt es, Unterpfand. Das ist, zeigt, ja, wir sind gerettet in Christus. Der Heilige Geist ist auch häufig der, der uns ins Gewissen spricht. Wenn wir merken, mein Gewissen tötet ab, dann frag dich, ob du eine von diesen Ästen bist, der gerade ausklingt. Wenn du merkst, dass dich Sünde nicht mehr zur Reue führt, dann möchte ich dich heute Abend explizit warnen. Komm zurück zum Herz vom Vater. Weil Gott steht da. Er möchte es nicht. Die Vergebung von Jesus war zu kostbar. Sein Kreuz war zu kostbar, als dass wir es einfach wieder weghauen. Okay. Ich glaube, wir machen hier einfach Schluss. Vielleicht die Frage mitzunehmen. Treibt dich dein Herz ständig zu Gott? Weil darum geht's. In der Offenbarung wird gewarnt vor Lauheit. Das heißt, sehr wenigstens heiß oder kalt, aber lauwarm will ich aus meinem Mund ausspucken. Weil es Gott einfach liebt, mit uns zusammen zu laufen. Weil er es so liebt, diese Beziehung mit uns zu leben. Das ist keine Trauerbotschaft, das ist keine, oh Mann, ey, voll schlimm jetzt heute ab. Nee, das ist eine Freudenbotschaft, das ist eine gute Nachricht, weil es heißt, dass Gott sich sehnt nach einer leidenschaftlichen, heißen Beziehung mit dir. Weil er sich danach sehnt, dass dein Leben verändert wird. Weil er sich danach sehnt, dass dein Leben einfach ihm gehört. Lass uns zusammen aufstehen. Können wir zusammen die Augen schließen? Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass deine Liebe so unendlich groß ist und dass du dir so wünschst, dass wir mit dir sind und in dir sind, Herr. Und dass du uns diese Mitteilung der Bibel gegeben hast, weil Gott, du dich nicht selber widersprechen kannst. Du bist ein gerechter Gott. Du kannst nicht plötzlich ungerecht sein. Und danke, dass du uns so wichtige Stellen gesagt hast, dass uns bewusst ist, dass unser Leben dir gehören soll. Ich bete, dass du jetzt unsere Herzen berührst und dass wir wirklich auch zurückkommen zu dieser ersten Liebe. Dass wir zurückkommen zu, was es bedeutet, wirklich mit dir zu leben. Was bedeutet, in dir zu leben. Was es bedeutet, Frucht zu bringen. Was es bedeutet, mit dir verbunden zu sein. Jesus, ich danke dir. Ich möchte jetzt eine Möglichkeit geben. Wir werden jetzt ein Lied singen zusammen. Ich möchte da einladen, fühl dich frei in dem Lied. Und mir tut es immer gut. Ja, so dass das Wichtigste ist, wir lesen auch in 2. Korinther 5, Vers 10, 7, 10, Vers 10, 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir, doch nicht, ein anderer Vers ist es, sorry, kann ich nachher noch nennen, dass auch wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu. Und das ist auch wichtig, ist, wenn wir jetzt untreu waren, dann ist er nicht untreu, sondern er ist immer noch treu und sagt, hey, komm zurück zu Papa. Ja, solange wir hier auf dieser Welt noch sind, haben wir die Chance, zu ihm zurückzukommen. Lass uns das machen. Und jetzt während dem nächsten Lied möchte ich einfach einladen, du kannst dich frei fühlen. Was ich immer gern tue, ist, wenn ich so wie vor Gott komme, einfach Dinge ablege, dass ich niederknie, dass ich mich hinknie und dass ich dann so vor Gott komme, weil ich es mit meinem Körper ausdrücken möchte, was im Geist passiert. Dass ich wirklich innerlich vor ihm mich beuge. Dass ich vor ihm auf die Knie gehe und sage, Gott, es tut mir leid. Ich möchte wirklich zurück in volle Leidenschaft kommen. Und ich voll in dir leben. Yes, ey. Und singt, was auch immer, kannst mitsingen, kannst einfach beten, kannst sitzen, stehen, was gut für dich ist. Aber ich möchte einladen zum Knien, wenn du möchtest. Lass uns Gott anbeten.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.